Westen und Osten als geopolitische Orientierungsbegriffe. Die semantische Aufladung von Himmelsrichtungen bzw. geografisch geordneten Räumen findet sich tendenziell in allen Kulturen. Für die hier zu besprechenden Fragen ist eine Entwicklung relevant, die seit der Spätantike und dem frühen Mittelalter in Europa um sich griff. Eine im christlichen Europa erfolgende Semantisierung des Ostens als Raum, wo dem biblischen Bericht zufolge das Paradies lag und von wo aus die Menschheit durch den Kreuzestod Jesu erlöst worden ist. Man kann das auch als sakrale Geografie oder Geopolitik qua Sakralisierung bezeichnen. Der Osten war die Himmelsrichtung, in der das Heilige Land lag, was bedeutete, dass man diesen Raum, so die politische Vorstellung im Hoch- und Spätmittelalter, von den islamischen Herrschern zurückerobern musste, um die erhoffte Wiederkehr des Messias zu ermöglichen. Der Osten wurde zum Zielpunkt der das mittelalterliche Europa prägenden Kreuzzugsidee, in der heilsgeschichtliche Erwartungen und geopolitische Projekte miteinander verschmolzen, und hatte somit doppelte Bedeutung. Er stand für die Richtung, aus der die Sonne aufging und der neue Tag anbrach, ex oriente lux, für den Raum, aus dem die Erlösung der gesamten Menschheit kam. Aber zugleich handelte es sich dabei auch um eine Region, in der die Feinde standen, gegen die man kämpfen und einen heiligen Krieg führen musste. Diese doppeldeutige Semantik ist im 20. Jahrhundert im Gefolge der Oktoberrevolution in Russland mit neuer Bedeutung gefüllt worden. Für Teile der politischen Linken trat an die Stelle Jerusalems nun Moskau, von woher man Erleuchtung und Erlösung erwartete. Ernst Bloch hat das in der Zitatvariation »Ubi Lenin, ibi Jerusalem« prägnant zusammengefasst. Dem steht in der religiösen und politischen Semantik der Westen gegenüber, dem in der christlichen Heilsgeografie die passive, die empfangende Rolle zugewiesen wurde. Ist der Osten der Ort des Lichts und der Raum der Götter, so steht der Westen für die Finsternis, als Raum der Dämonen und Ort des Todes. Demgemäß wird der Exorzismus contra Occidentem gesprochen, das Kreuz gegen Westen geschlagen, und auf der Westseite der Kathedralen und Dome finden sich die mächtigen Türme, die den geosteten Altarraum gegen die Angriffe dämonischer Mächte schützen sollen. Nach 1945 kam es in Europa, zumal in Deutschland, zu einer umfassenden Neusemantisierung der Himmelsrichtungen, in der sich auch die politische Teilung der europäischen Mitte spiegelte. Ex oriente lux, aus dem Osten das Licht, galt im Sinne eines politischen Heilsversprechens nur noch in der DDR, jedenfalls in den offiziellen Verlautbarungen des Staates und den Einlassungen regimetreuer Intellektueller, während man in der Bundesrepublik seit dem Marshallplan auf das Versprechen des Wohlstands setzte. Ex occidente libertas et obs. Aus dem Westen Freiheit, Kraft und Beistand. Der Westen wurde zum Synonym für Demokratie und Wohlstand, während der Osten ein Inbegriff von autoritären Strukturen und Güterknappheit war. Im Ost-West-Konflikt wurde, zumindest aus altbundesrepublikanischer Perspektive, die Ambiguität der christlichen Semantisierung von Himmelsrichtungen aufgelöst und deren heilsgeschichtliche Bedeutungszuweisung umgekehrt. Mithin emblematisch wurde das im Titel von Heinrich August Winklers großer Darstellung der deutschen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert, »Der lange Weg nach Westen«. Das war mehr als eine Zwischenbemerkung zur bipolaren Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg und der politischen Positionierung der Bundesrepublik in ihr. Es war der Ausdruck einer neuen geopolitischen Orientierung, in der das Heilsversprechen vom Osten in den Westen gewandert und dabei säkularisiert worden war. Aber ein Heilsversprechen war es nach wie vor. In dieser geopolitischen Semantik gab es zudem keine Mitte mehr, die in den geopolitischen Ordnungsentwürfen der Europäer seit dem 18. Jahrhundert eine zentrale Rolle gespielt hatte. Alles lief auf eine scharfe Alternative hinaus. Entweder man gehörte zum Westen oder man gehörte zum Osten. Ein Dazwischen oder Unentschieden war in der nördlichen Hemisphäre nur in Ausnahmefällen möglich, etwa in geopolitischen Randlagen oder zwecks Schaffung von Pufferzonen. In der südlichen Hemisphäre dagegen war es die Regel, dass man sich blockfrei positionierte, weswegen es hier zu den meisten Stellvertreterkriegen, Proxy Wars, kam. In ihnen wurde ausgekämpft, ob man zum Westen oder Osten gehörte. Die geopolitischen Konstellationen zwischen 1949 und 1989 waren somit in doppelter Hinsicht bipolar. Erstens durch die Unterscheidung einer nördlichen und einer südlichen Hemisphäre und zweitens durch den die politische Ordnung auf der Nordhalbkugel prägenden Ost-West-Gegensatz. Die bündnispolitische Indifferenz des globalen Südens entwickelte sich erst mit dem Ende der europäischen Kolonialimperien im Verlauf der 1950er und 1960er, wobei einige der Entkolonisierungskriege bereits Stellvertreterkriege zwischen Ost und West waren. Die eigentliche Ära der Proxy Wars aber begann danach. Die westlichen Kolonialmächte im globalen Süden vertraten durch ihre Herrschaft wie in ihrer Kriegführung Werte, die mit denen, die sie im globalen Norden für sich in Anspruch nahmen, kaum zu vereinbaren waren. Der Westen trat im globalen Norden anders auf, als die ihm zugehörigen europäischen Kolonialreiche im Süden agierten. Zunächst ist also festzuhalten, wenn vom Westen die Rede war, dann nahezu durchweg im Sinne eines selbstlegitimatorischen Narrativs, eines politischen Mythos, bei dem der Westen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Wohlstand und Freiheit stand und sich damit in Opposition zum Osten befand, der im westlichen Narrativ das Gegenteil verkörperte. Als Narrativ oder Mythos handelt es sich dabei jedoch um die nachträgliche Semantisierung einer geopolitischen Konstruktion, die selbst keineswegs ausschließlich entlang von Wertfragen gesehen wurde. So entstand der Eindruck einer Doppelzüngigkeit, die dem Westen vor allem vom Süden immer wieder vorgeworfen wurde und wird und die auch jetzt bei der politischen Positionierung zum Krieg in der Ukraine eine erhebliche Rolle spielt. Die politischen und kulturellen Eliten des globalen Südens glauben dem Westen nicht, dass er es mit den von ihm proklamierten Werten wirklich ernst meint, jedenfalls nicht für sie im Süden, und sind deswegen darauf bedacht, sich aus den geopolitischen Konflikten des Nordens herauszuhalten. Das wird vorerst so bleiben, und für die Ordnung der großen Mächte im 21. Jahrhundert ist es durchaus von Belang. Mit Blick auf die Frage, was unter Geopolitik zu verstehen ist, lässt sich als erstes Ergebnis festhalten, dass in ihr nicht nur geografische Gegebenheiten wie Land und Meer, Gebirge und Ebene, gekerbte und glatte Räume erfasst werden, sondern dass diese Gegebenheiten auch hinsichtlich des geografischen Wissens und der Entwicklung der Technik gewichtet werden müssen. Sie verlieren und gewinnen je nachdem an Bedeutung. Und zugleich wird die Wahrnehmung der Räume durch sakrale Vorstellungen geprägt, in denen ihnen eine heilsgeschichtliche Bedeutung zugewiesen wird, die sie aufwertet und entwertet, die auf eine Festlegung von Freund und Feind hinausläuft und Vorgaben für langfristig angelegte, wertepolitisch fundierte Allianzen enthält oder diese verhindert. Geopolitik ist also mehr als politische Geografie, aber die Geografie ist und bleibt die Grundlage aller geopolitischen Entwürfe.